Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Gefährliche Keime, wie sauber sind Deutschlands Krankenhäuser? Und im Skandal um die 3 toten Babys sieht sich die Mainzer Uniklinik nach den neuesten Erkenntnissen entlastet. Die Ursachenforschung geht aber weiter. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Dr. Norbert Pfeiffer, medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin in Mainz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Können Sie uns noch mal bitte kurz erklären, was die bisherigen Untersuchungen zum Tode der 3 Säuglinge ergeben haben?
Nun, alle 3 verstorbenen Säuglinge haben Infusionen bekommen, die verkeimt waren mit Darmkeimen. Wir wissen noch nicht, ob sie deswegen gestorben sind oder wegen ihrer zum Teil sehr, sehr schweren Grunderkrankungen, denn sie waren ja schon zuvor aus anderen Gründen auf der Kinderintensivstation. Aber im Moment können wir nicht ausschließen, dass diese Verkeimung den Gesundheitszustand zumindest verschlechtert haben oder vielleicht eben auch ursächlich zum Tod beigetragen haben. Im Moment wissen wir das noch nicht, das wird die Leichenschau letztendlich dann erst zeigen.
Die Mainzer Uniklinik trifft nach derzeitigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft keine Schuld, somit an dem Tod der Säuglinge. Aber irgendwo hat es ja einen Fehler gegeben.
Also in der Tat sind wir froh zu hören, dass uns dabei keine Schuld trifft. Ursprünglich war die Vermutung, dass es bei der Herstellung der Infusionen für die Kinder zu einer Verkeimung gekommen sein könnte. Also man muss wissen, diese kleinen Kinder sind zum Teil so klein, dass sie also winzige Infusionsmengen brauchen, sodass eine ganze Flasche, die man anhängt, viel zu viel wäre, viel zu schlecht steuerbar wäre. Und wir machen auch Mischinfusionen für die Kinder zu dem jeweiligen Gesundheitszustand, also so, dass sie individuell angefertigt werden. Natürlich, wo Menschen arbeiten, kann es zu Fehlern kommen und so hat sich zunächst es darauf konzentriert zu finden, ob vielleicht bei der Herstellung eine Verkeimung zustande gekommen wäre. Wir fanden aber heraus, dass das nicht sein konnte. In der Lösung und auch in der Ausgangslösung, die wir bezogen haben, waren so viele Keime wie unmöglich in dem Herstellungsprozess entstehen konnten. Und darüber hinaus haben wir noch Giftstoffe gefunden, sogenannte Endotoxine, die werden von Bakterien produziert. Und das braucht eine ganze Zeit, also nicht Stunden, sondern Tage, Wochen oder sogar Monate. Und so ist jetzt sicher, dass eine verkeimte Infusionsflasche die Ursache für diese Verkeimung gewesen sein muss.
Werden denn diese, nur noch mal zum Verständnis, Professor Pfeiffer, diese Lösungen, bevor sie diesen Säuglingen, und wir sprechen ja hier von Frühchen, es waren ja noch sehr, sehr kleine Kinder, verabreicht werden, werden diese Lösungen noch einmal untersucht?
Das wird in der Tat gemacht. Es wird eine Sichtprüfung gemacht. Also man schaut, ist die Flüssigkeit rein, soweit man das sehen kann. Und die Flasche wird auch noch mal in die Hand genommen und untersucht. Im Moment ist noch nicht klar, wie die Keime in die Flasche hineingekommen sind. Allerdings, im Moment scheint am wahrscheinlichsten, dass es einen ganz feinen Haarriss im Glas gegeben hat, durch den die Keime dann dort eingedrungen sein könnten und dann einfach im Laufe der Wochen und Monate zwischen der Produktion und der Auslieferung gewachsen sein könnten.
Und bei einem Haarriss kann man Mitarbeitern, die diese Flasche in der Hand halten, und wir wissen ja, alle Mitarbeiter in Krankenhäusern sind unter einem enormen, auch zeitlichen Druck, hätte man nicht sehen können oder ist der übersehen worden?
Nach allem, was man weiß, hätte man ihn nicht sehen können. Und zwar gehen wir im Moment davon aus, dass er wahrscheinlich sogar, das hat die Sache nochmal erschwert, hinter dem Etikett war. Das ist im Moment aber noch auch Spekulation, denn die Flaschenscherben müssen untersucht werden von Glas-Sachverständigen. Es wäre auch möglich, dass am Stopfen ein Problem auftrat oder im Produktionsprozess. Also das sind alles im Moment Optionen. Aber man kann eigentlich sicher sagen, wir haben auch die Flasche nachdem also dieses alles offenbar wurde, ja noch in der Hand gehabt und dort daraus noch Flüssigkeit herausgezogen, und selbst zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht aufgefallen. Es muss ganz, ganz klein gewesen sein und eben nicht zu entdecken.
Hat denn erst die Häufigkeit zur Ursachenforschung geführt? Also Frage, wäre ein Kind nur verstorben, hätte man dann auch so reagiert oder liegt es daran, dass es 3 Kinder gewesen sind?
Also, dass wir gefunden haben, was hier passiert ist, lag daran, dass wir immer Rückstellproben machen und dann eine Verkeimung bei den Rückstellproben aufgefallen ist. Durch dieses Verfahren konnte dann Schlimmeres verhindert werden, weil sofort alle Infusionen abgesetzt wurden und sofort alle Kinder mit Antibiotika behandelt wurden. Es ist schlimm genug, dass drei
Kinder... Nur für die drei Kinder war es dann zu spät.
Für die drei Kinder war es dann zu spät. Das ist vollkommen richtig und das ist sehr schwer zu ertragen und kaum zu akzeptieren. Und dennoch ist es so.
Professor Pfeiffer, nun wird ja nach den Todesfällen an der Mainzer Klinik die Diskussion geführt um die Hygiene in deutschen Kliniken. Ist die richtig, die unser Gesundheitsminister führt? Geht es um Hygiene?
Dass wir eine Diskussion über Hygiene haben, ist absolut richtig und die Diskussion sollte auch so weit wie möglich verbessert werden. Wir sind gar nicht schlecht im europäischen und im Weltvergleich vor allem, aber da ist immer noch Raum, sich weiter zu verbessern, denn es gibt andere Länder, die noch besser sind. Aber diese Diskussion hat mit der Situation in Mainz tatsächlich gar nichts zu tun. In Mainz ging es darum, ob in der Herstellung, sei es in der Herstellung der Infusion in der Industrie oder, wie man ursprünglich gedacht hatte, in der Herstellung der individuellen Infusion für das Kind vielleicht ein Fehler aufgetreten sei.
Also muss die Kontrollkette noch früher beginnen?
Also sagen wir mal so, wir waren ja jetzt gerade bei der Hygienediskussion. Also hier auf der einen Seite handelt es sich um einen Herstellungsprozess. Der findet im Reinraum statt, unter aseptischen Bedingungen. Da sind keine Patienten, das ist hochgeschultes Personal. Und im Moment müssen wir davon ausgehen, dass hier ein Fehler aufgetreten ist, der vielleicht 1 zu vielen Millionen beträgt. Bei den Hygieneproblemen im Krankenhaus geht es darum, dass Keime von einem Patienten zum anderen verschleppt werden oder die Patienten die selber in sich tragen und überhaupt erst ins Krankenhaus hineinbringen. Das ist also ein ganz anderes Problem, dass die Krankenbehandlung findet nicht im Reinstraum statt und kein Patient hat eine sterile Hautoberfläche. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Also auf der einen Seite Reinstraumbedingungen und auf der anderen Seite Patienten und Mitarbeiter, Ärzte, Schwester, Pflegende, technisches Personal, die alle Milliarden von Keimen mit sich tragen. Das ist also eine vollkommen andere Diskussion. Eine wichtige, aber das eine hat mit dem anderen praktisch nichts zu tun.
Professor Dr. Norbert Pfeiffer, medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin in Mainz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich habe jetzt einen Experten zu Gast hier live im Studio, Dr. Christian Brandt, Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene des Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Dr. Brandt.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Keime und Hygiene in Kliniken war ein großes Thema diese Woche. Bisher geschieht, glaube ich, für fast alle diese Arbeit immer ganz im Verborgenen und plötzlich steht sie so im Fokus der Öffentlichkeit. Vielleicht können Sie es nochmal sagen, wie viele Menschen erkranken denn pro Jahr oder sterben vielleicht auch pro Jahr durch Krankenhauskeime?
Also die Zahlen, die dazu genannt werden, jetzt insgesamt in Deutschland im Jahr sind sicherlich einige hunderttausend, wobei die wenigsten von diesen Infektionen sind wirklich gefährlich. Je gefährlicher die Infektionen sind, zum Beispiel Pneumonien, also Lungenentzündungen bei Beatmeten auf der Intensivstation, da hat man hervorragende Zahlen dazu. Je weniger gefährlich, desto weniger gute Zahlen hat man, aber insgesamt ein paar hunderttausend könnten es schon sein. Die Todesfälle, die dann daraus resultieren, werden geschätzt für Deutschland zwischen 10.000 und vielleicht 70.000. Auch da gehen die Schätzungen außerordentlich weit auseinander.
Das sind jährliche Zahlen.
Jährliche Zahlen für Deutschland, Tote mit nosokomialen Infektionen. Aber das betrifft ja fast ausschließlich Menschen, die sowieso schon ganz, ganz schwer krank sind, die auf einer Intensivstation zum Beispiel liegen, möglicherweise eine ganz schwere Grunderkrankung haben, ganz kleine Frühgeborene oder Menschen im Endstadium von Krankheiten oder nach schweren Operationen, sodass es dann im Einzelfall ganz schwierig ist zu sagen, ob jetzt jemand an seiner Grundkrankheit gestorben ist mit einer Infektion aus dem Krankenhaus, vielleicht mit einem multiresistenten Erreger, oder ob der da dran gestorben ist, was sozusagen diese Infektion dann der letzte Sargnagel war.
Nun habe ich eben, bevor Sie hier im Studio erschienen, mit Professor Dr. Norbert Pfeiffer, dem medizinischen Vorstand der Uniklinik in Mainz, gesprochen, die ja einfach diese traurigen und tragischen Ereignisse hatten, dass drei Säuglinge gestorben sind. Ursachenforschung hat es jetzt gegeben, eine Verunreinigung einer Infusionsflasche. Und ich habe ihn nochmal gefragt, vielleicht könnten Sie mir das auch nochmal erklären, warum testet man die Nährlösung, die in diesem Fall den drei Frühchen ja gegeben wurde, nicht vorher, bevor man sie den Kindern verabreicht? Warum ist das in dieser organisatorischen Kette einer Klinik nicht möglich?
Ja, also die Apotheken stellen diese Lösungen her, die dann in Kürze verabreicht werden müssen. Das sind ja ganz individuelle Lösungen, die zum Beispiel morgens auf der Visite angesetzt wird. Für diesen Patienten brauchen wir jetzt eine individuelle Lösung, die wird dann sofort hergestellt, zeitnah verabreicht. Aus Komponenten, die steril von der Industrie bezogen worden sind. Das heißt, in der Industrie werden die Lösungen hergestellt. Die bekommen dort jede Charge in der Herstellung bekommt eine Sterilkontrolle. Die wird dort in der Industrie 2 Wochen lang beprobt und nach 2 Wochen wird festgestellt, diese Charge ist in Ordnung und wird ausgeliefert. Das wird dann von den Apotheken gekauft und die können nicht jede einzelne Flasche nachtesten, sondern die sind ja qualitätsgesichert angeliefert worden und die werden dann verwendet. Das ist ganz üblich,
also das
geht
Haus,
nicht anders.
Das heißt, an der Stelle muss man vertrauen, weil sie vorher schon geprüft worden sind.
Man muss darauf vertrauen, dass das, was als steril und zertifiziert von einem seriösen Unternehmer geliefert wird, dass das auch steril ist. Das müssen Sie darauf vertrauen. Und die meisten Infusionslösungen werden auf den Stationen direkt von den Schwestern an den Patienten angehangen. In Fällen wie in der Neonatologie, also bei den ganz kleinen Neugeborenen, bei Krebspatienten, wo die Lösungen außerordentlich komplex sind aus ganz vielen Komponenten, da macht man im Krankenhaus als zusätzliche Sicherheit das Anmischen aus den verschiedenen einzelnen sterilen Komponenten, macht man in Reinraumbedingungen unter der Apotheke und das wird dann auch zeitnah an dem Patienten verabreicht. Da nimmt man dann, wenn es fertig ist, nehmen Sie als sogenannte Validierung des Herstellungsprozesses, nehmen Sie dann noch eine Probe und die wird dann auch mikrobiologisch untersucht. Sie können aber nicht abwarten, was da rauskommt. Das kann ja ein paar Tage dauern, bis Sie mit hinreichender Sicherheit sagen.
Dieses Zeitfenster braucht man eben auch. Das heißt, man kann es nicht vorher prüfen.
Sie können das nicht vorher prüfen. Um wirklich sicher zu sein, dass eine Lösung steril ist, müssten Sie 2 Wochen abwarten. Und zwischen der Bestellung der Infusion durch den Arzt auf der Station, der feststellt, dieser Patient braucht jetzt diese Infusionslösung, bis die dann fertiggestellt und angehängt wird. Das sind ja nur wenige Stunden. In diesen wenigen Stunden schaffen Sie das keinesfalls, eine hinreichende Sterilkontrolle hinzubekommen.
Also ist es wirklich eine tragische Situation gewesen in Mainz bei diesen 3 Frühchen, dass hinter einem Etikett ein Haarriss ist, der mit dem Auge ja nicht sichtbar ist und dann letztendlich die Verunreinigung.
Genau, das ist eine außerordentliche Tragik, denn selbstverständlich kontrollieren alle Schwestern und natürlich auch alle Apotheker, kontrollieren selbstverständlich alle Flaschen, die sie in die Hand nehmen und wo sie was rausnehmen.
Und das passiert auch tatsächlich bei dem hohen zeitlichen Druck und das wissen wir, dass Schwestern die haben und männliche Pfleger natürlich auch in der Klinik, passiert das.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen mit dem hohen zeitlichen Druck. Also ich denke, der Ausbildungsstandard unseres Krankenhauspersonals in der Apotheke und auf der Station ist außerordentlich gut, aber auch die Beanspruchung, die Arbeitsverdichtung hat in den letzten Jahren massiv zugenommen und wo Menschen arbeiten, könnten prinzipiell auch Fehler geschehen und ich denke, da darf man auch nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, wenn dann irgendwelche ganz kleinen Auffälligkeiten vielleicht mal nicht erkannt werden.
Was genau macht die Krankenhaushygiene eigentlich, Herr Brann?
Die Krankenhaushygiene sind Ärzte und Fachkrankenpflegekräfte, die sich die Prozesse im Krankenhaus ganz genau angucken und dann im Dialog mit dem medizinischen Personal am Patienten, sprich Ärzte, Pfleger, technische Assistenten, genau festlegen, was muss man wann machen, um wirklich hygienisch korrekt den Patienten zu versorgen.
Nun war in den letzten Tagen immer wieder das Gespräch im Zuge der Kinder, die in Mainz verstorben sind, ging es auch immer wieder um die Hygiene in Krankenhäusern. In Krankenhäusern sind ja gesundheitsgefährdende Keime. Welche sind das und warum sind die ausgerechnet in Krankenhäusern?
Ja, das sind meistens Erreger, die auf dem Menschen sitzen, die die Menschen mitbringen, in der Nase wie Staphylokokken oder eben auch viele Darmbakterien. Die Patienten bringen diese Erreger mit und die können gefährlich werden, wenn es kranke Patienten sind, die Eintrittspforten haben, dass die von der Haut, aus dem Darm tief ins Körperinnere gelangen, bei einer Operation oder durch liegende Schläuche, dann kann es gefährlich werden. Und nicht nur die eigenen Erreger können gefährlich werden für den Patienten, sondern auch die vom Nachbarpatienten. Deswegen müssen wir alles tun, dass keine Erregerübertragung von einem Patienten auf seinen Nachbarn stattfindet.
Nun werden ja heute wahrscheinlich am Wochenende viele auch Angehörige und Freunde besuchen in Kliniken. Was muss ich denn tun, wenn ich als Besucher in ein Krankenhaus komme und jemanden dort einen Besuch abstatte? Muss ich etwas beachten, was Ihnen wichtig wäre als Krankenhaushygieniker?
Ja, also normales, vernünftiges Verhalten, wie zum Beispiel nach dem Toilettengang sich natürlich die Hände waschen und ansonsten sie sich dem eigenen Besuchten, dem dürfen sie sich natürlich auch nähern in den allermeisten Fällen, aber jetzt nicht überall anfassen, nicht der gesamten Besatzung des Zimmers freundlicherweise die Hand geben, vielleicht einfach nur winken. Wenn ihr Besuchter vielleicht einen multiresistenten Erreger hat, einen MRSA und deswegen isoliert ist, dann dürfen Sie ihn auch besuchen, aber dann gibt es meistens ein Schild auf der Tür, da steht drauf, was Sie machen müssen, sich bei der Schwester melden. Dürfen Sie ihn besuchen, aber dann müssen Sie, wenn Sie rausgehen, bevor Sie rausgehen, sich gründlich die Hände desinfizieren, so wie das Personal das auch macht. Die Schwestern zeigen Ihnen dann genau, wie das geht.
Woher kommen denn diese gefährlichen multiresistenten Keime? Sind die mit Antibiotikum zu behandeln?
Also es gibt für die allermeisten multiresistenten Erreger noch Reserveantibiotika, die aber schon nicht mehr so gut wirken. Das ist nur eine gewisse Spirale. Die Menschen rüsten auf mit Antibiotika. Die Bakterien, manche Bakterienstämme werden resistent. Je mehr Antibiotika die Ärzte geben, desto mehr antibiotikaresistente Bakterien werden herausselektiert, gezüchtet. Und leider sind die Bakterien mit ihrer Resistenzentwicklung viel schneller, als dass die Industrie neue Antibiotika hinterher schießen kann.
Nun gibt es ja, Sie haben es vorhin genannt, eine erschreckend hohe Zahl an Patienten, die versterben aufgrund von Keimen und Erregern innerhalb eines Krankenhauses. Sie haben mir ja erklärt und haben gesagt, das sind Patienten, die sowieso schon in einer sehr instabilen Lage sind, sich häufig schon lange Zeit vielleicht auf der Intensivstation befinden. Doch mich wundert nochmal, dass angeblich nur jedes 15. Krankenhaus in Deutschland einen verantwortlichen Hygienefacharzt hat. Das wäre doch sehr, sehr wichtig, dass jede Klinik darüber verfügt. Warum ist das nicht so?
Ja, die anderen Krankenhäuser, die keine festangestellten Krankenhaushygieniker haben, die lassen sich ja beraten von Krankenhaushygienikern und von Hygienefachkräften. Und das Entscheidende ist, dass das Know-how, wie schütze ich meinen Patienten vor Infektion? Dass das bei den Ärzten und Pflegern auf der Station, die am Patienten selber sind, dass es dort ankommt.
Also Beratung ist das eine, aber Umsetzung das andere.
Und Umsetzung, das müssen die machen, die am Patienten arbeiten. Die müssen das wissen, die müssen gut geschult werden. Die müssen aber auch in die Lage versetzt werden, das dann wirklich umzusetzen. Und bei der heutigen Arbeitsverdichtung ist das dann manchmal vielleicht wirklich schwierig.
Nun möchte ich Sie nochmal fragen, was sagen Sie denn zu der Stellungnahme des Marburger Bundes, also des Deutschen Ärzteverbandes? Die Ärztegewerkschaft hält die bestehenden Hygienevorschriften für ausreichend. Der Gesundheitsminister Rösler hat ja gerade eine Diskussion angestoßen, schwarz-gelbe Regierung sagt ja, wir brauchen da neue Richtlinien. Ausreichend ist ja im Schulsystem eher die Note 4. Mir wäre eine Note 1 sehr gut, dann doch lieber. Brauchen wir neue Richtlinien?
Also Richtlinien oder Regeln halte ich auch für ausreichend. Die sind fachlich eigentlich sogar gut vom Robert-Koch-Institut erarbeitet. Das Entscheidende ist doch die Umsetzung. Die Umsetzung wird durch mehr Bürokratie und mehr Papier nicht besser, sondern wir müssen überlegen, wie können wir die Umsetzung verbessern. Das kann sein, dass man an manchen Stellen vielleicht noch ein paar bessere Regeln braucht. Das kann sein, dass man an manchen Stellen mehr Hygienefachärzte oder Hygienefachkrankenpflegekräfte braucht. Aber ich denke, insgesamt müssen wir Art 1 das Bewusstsein des medizinischen Personals vielleicht noch besser schärfen und Art 2 die auch in die Lage versetzen, bei der heutigen Arbeitsdichte das dann wirklich auch zu schaffen.
Und wenn ausreichend heißt, es sind immer noch 40.000 Menschen, die daran sterben, an den Folgen mangelnder Krankenhaushygiene, da muss ja etwas geschehen.
Ja, wobei man sagen muss, es gibt internationale Studien, die meisten aus Nordamerika, 10, 20 Jahre alt, wo man eingeschätzt hat, durch optimale krankenhaushygienische Maßnahmen, wie viele nosokomiale, also wie viele im Krankenhaus erworbene Infektionen wären denn vermeidbar? Und das ist je nach Studie etwa jede dritte oder jede zweite. Das bedeutet auch, dass wir höchstens die Hälfte vermeiden können. Also es wird immer Infektionen im Krankenhaus geben und es wird auch immer Menschen geben, die damit oder daran versterben.
Also
auch
grundsätzlich bei idealer wird Hygiene. Sich das nicht...
Das können wir nicht völlig abschaffen, weil die Menschen ja die Erreger mitbringen ins Krankenhaus.
Aber Ziel sollte es natürlich sein, diese Zahl so gering wie möglich zu halten. Wie sauber sind Deutschlands Krankenhäuser? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Und viele Fragen dazu hat beantwortet Dr. Christian Brandt, Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene des Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herzlichen Dank fürs Kommen, Herr Dr. Brandt. Wie clean sind Deutschlands Kliniken? Das fragen wir uns heute in der ersten Stunde. Und ich bin jetzt verbunden mit Christian Zimmermann, Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes. Guten Morgen, Herr Zimmermann.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Wie oder was kann mir eigentlich als Patient passieren, wenn ich mir eine Keiminfektion einfange?
Ja, das kann ganz böse Folgen haben. Die große Gefahr ist, dass eine Blutvergiftung, eine Sepsis entsteht und dass über diese Sepsis dann alle möglichen Organe im Körper befallen werden können. Zum Beispiel auch Herz, Lunge, Nieren, Gehirn und auch die Extremitäten. Und dass dann unter anderem zum Beispiel Extremitäten, ein Bein, amputiert werden muss.
Merke ich denn als Patient, ob das nun Folgen einer OP sind oder ob es tatsächlich dann ein Keim ist? Wird mir so etwas gesagt?
Die Krankenhäuser, die vertuschen natürlich gern, ganz klar. Kunstfehler gibt niemand gerne zu. Es ist für den Patienten generell schwierig, in solchen Fällen festzustellen, ist ein solches unerwünschtes Ergebnis nun Folge einer ärztlichen Verletzung der Sorgfaltspflicht oder ist es schicksalhafter Verlauf. Da ist es in vielen Fällen notwendig, dass dann ein gutwilliger, objektiv urteilender Arzt dem Patienten hilft. Aber wenn ein ganz außergewöhnliches Ereignis, was an und für sich mit dem Krankheitsverlauf nicht in Einklang zu bringen ist, passiert, dann sollte der Patient schon aufpassen und sich kundig machen, ob das nicht auf Hygienemängel zurückgeführt werden kann.
Also wenn man sich die Zahl anschaut, dass in Deutschland jährlich bis zu 40.000 Patienten an solchen Infektionen sterben können, ist das ja eine erschreckend hohe Zahl. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Hygiene in den deutschen Krankenhäusern nicht ausreicht?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man insgesamt sagen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt, weil die Krankenhausüberwachung und die Krankenhausfinanzierung Ländersache ist, einzelne Länder, die hier vorbildlich sind, zum Beispiel Berlin, Sachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Saarland, die haben spezielle Gesetze erlassen und da ist die Kontrolle etwas besser. Es gibt auch hervorragende Kliniken, wie zum Beispiel in Greifswald, die ganz ausgezeichnete Ergebnisse haben. Aber insgesamt muss man sagen, die Empfehlungen, die vom Robert-Koch-Institut herausgegeben worden sind zur Hygieneüberwachung, sind ganz ausgezeichnet, aber werden vielfach einfach nicht beachtet. Und hier könnte man sich an anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel an Holland, durchaus ein Beispiel nehmen.
Okay, das Wissen ist da, an der Umsetzung scheitert es dann manchmal sicherlich auch im Alltag der Klinikhektik, das sagte der Hygienefacharzt ja eben auch nochmal. Aber wenn man sich das anschaut, Sie haben Holland gerade erwähnt, in Holland gibt es ja in jedem Krankenhaus einen Hygienefacharzt, der für die Hygiene zuständig ist. In Deutschland ist das nur in jedem 15. Krankenhaus der Fall. Was machen wir da falsch? Hinken wir da hinterher oder übertreiben die Holländer?
Nein, wir hinken ganz eindeutig hinterher. Also die Zahlen beweisen, dass die Holländer auf dem richtigen Weg sind. Die Holländer haben Infektionszahlen im einstelligen Bereich. Wir haben Infektionszahlen im zweistelligen Bereich. In Dänemark ist es ähnlich und es sieht dann so aus, wenn deutsche Patienten zum Beispiel nach Holland kommen, es ist kein Notfall, dann werden die häufig in Quarantäne gesteckt, also in Einzelzimmer. Man guckt nach, ob sie diese insbesondere multiresistenten Keime haben. Und erst wenn sie keimfrei nach entsprechender Behandlung sind, dann werden sie ins allgemeine Krankenhaus übernommen.
Wie beurteilen Sie denn die Situation in Hessen?
In Hessen ist die Situation insgesamt sehr verbesserungsbedürftig. Der Gesundheitsminister Banzer hat ja nun auch eine entsprechende Planung vorgelegt, wie er die unerfreulichen Verhältnisse in Hessen etwas bessern will. Wir hoffen, dass da auch bald was passiert und finden es erfreulich, dass Banzer inzwischen die Notwendigkeit erkannt hat.
Wie kann ich denn als Patient bei dem Verdacht auf fahrlässiges Handeln von Seiten der Klinik mich juristisch wehren? Wie gehe ich da vor?
Also wir empfehlen zunächst nicht sofort einen Prozess zu beginnen, sondern Beweise zu sichern, soweit das möglich ist. Also Angehörige, die besucht haben, mal zu fragen, Erkundigungen einzuziehen, wie es generell in der Hygiene mit in der Klinik, in der betreffenden Klinik aussieht. Und dann sollte man als ersten Schritt doch versuchen, ob man nicht zu einer gütlichen Einigung kommt. Denn es gelingt doch in vielen Fällen, wenn die Ärzte halbwegs einsichtig sind, die Ärzte zu veranlassen, die ärztliche Berufshaftpflicht zu sich einzuschalten. Jeder Arzt, jedes Krankenhaus hat eine ärztliche Berufshaftpflichtversicherung und darüber lässt sich doch in vielen Fällen eine gütliche Einigung erreichen. Erst wenn das nicht geht und man über ein Gutachten auch nicht weiterkommt, was Hygienemängel nachweisen kann, dann sollte man einen Anwalt einschalten und dann sollte man auch, wenn hinreichende Erfolgsaussichten bestehen, einen Prozess riskieren.
Herr Zimmermann, als Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes haben Sie jetzt gerade noch mal gesagt, wie man als Patient vorgehen soll. Haben Sie denn, vielleicht können Sie das noch ganz kurz sagen, auch klare Forderungen noch mal an den Gesetzgeber und auch an die Kliniken?
Ja, wir haben ganz klare Forderungen. Und zwar einmal, weil es Ländersache ist, sollten sich die Länderminister zusammenraufen und vorbildliche Empfehlungen in Gesetzesform gießen, wie das zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut schon formuliert worden ist, das können die Politiker übernehmen. Und darüber hinaus müssten dann auch wirklich wirksame Kontrollen und wirksame Sanktionen erfolgen, wenn sich die einzelnen Krankenhäuser nicht an diese gesetzlichen Vorgaben halten. Darüber hinaus wäre es sicherlich gut, wenn man auch die Hygienebeauftragten und die Hygieneärzte an den Krankenhäusern ausbauen würde, auch nach holländischem Vorbild, nach Möglichkeit zumindest an den größeren Krankenhäusern jeweils einen Hygienebeauftragten, einen Hygienearzt, der auch mit entsprechende Vollmachten ausgestattet ist, denn häufig sind ja eigentlich die Chirurgen die Halbgötter in Weiß und lassen sich sehr ungern was sagen.
Ja, und jetzt ist es so, der Hygienefacharzt kann schulen, aber die Umsetzung muss eben erfolgen von den Mitarbeitern, die natürlich, wie Sie es ja gerade sagen, direkt am Patienten dann sind.
Richtig. Und da muss der Hygienefacharzt höhere Vollmachten bekommen und muss gegebenenfalls auch einschreiten dürfen. Das würde ganz wesentlich auch die ökonomische Seite entlasten, denn man geht davon aus, dass insbesondere auf den Intensivstationen durch diese Infektionen Kosten in Höhe von 1,7 Milliarden Euro pro Jahr entstehen. Also wenn man nur die Hälfte vermindern könnte, wären die Kosten, die zum Beispiel durch Hygienefachärzte entstehen, schon wieder reingekommen.
Das sagt Christian Zimmermann, Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes. Herzlichen Dank für dieses Gespräch am Sonntagmorgen.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.